Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Mir zugeschaltet ist Dr. Frank Ulbricht, Vorstand beider Unternehmen und, das darf man so sagen, derjenige, der sich hier in den letzten Monaten und Ausgaben dieses Podcasts fast den Ruf eines Orakels von Oberursel erworben hat. Wir unterhalten uns regelmäßig über den Markt. Er war im ersten Quartal im Januar letzten Jahres durchaus bärisch, wo viele optimistisch waren. Und umgekehrt, das darf man auch dazu sagen, ist ja nachzuhören, war er im dritten Quartal, als die Darkest Hour, wie wir im Nachhinein wissen, an den Kapitalmärkten herrschte, da war er eigentlich eher positiv gestimmt, was bis heute der Sache recht gegeben hat. Und deshalb bin ich natürlich sehr gespannt, lieber Frank, und höre ganz genau zu, was du uns jetzt so sagen wirst, wie du das denn mit den Märkten einschätzt. Lass uns an deinen Gedanken teilhaben, was geht dir so derzeit durch den Kopf?
Ja, eine Menge, aber erstmal auch hallo Björn. Und ja, es war, wie du schon gesagt hast, wir haben ein mega starkes einen mega starken ersten Monat gesehen. Im DAX Zuwachs über 8%. Das ist, glaube ich, historisch nicht so häufig vorgekommen. Und am Ende des Tages für viele Propheten, die ja im DAX schon die 15.000er Marke mal so als Jahresperformance oder als Ziel definiert hatten. Ja, da kann man jetzt eigentlich Ende Januar schon die Bücher zumachen, weil, würde ich sagen, Jahresziel erreicht. Aber uns stehen halt noch 11 Monate bevor. Und ich fürchte, die werden halt doch ein bisschen turbulenter. In der Tat ist es so, die Kollegen und Kolleginnen, die jetzt hier die letzten Podcasts oftmals verfolgt haben, wissen, dass ich ein großer Freund der Charttechnik bin. Und in der Tat war es Ende Q3 dass die technischen Voraussetzungen oder die Stimmung an den Märkten doch wirklich wesentlich schlimmer war oder schlechter war als die Stimmung in der Realwirtschaft. Das muss man ja auch so sagen. Die Märkte waren relativ ausverkauft an vielen Stellen und so hat sich das dann Woche für Woche dann eigentlich stabilisiert und ist nach oben gegangen auf der Aktienseite. Was im Oktober kamen eigentlich so zwei Entspannungsmomente dazu, die das, glaube ich, auf unserer Seite doch dann dafür auch gesorgt haben, dass gerade der DAX, auch begleitet vom Hang Seng, dass eigentlich die beiden herausragenden Märkte waren in Q4 22. Das war zum einen das Thema, dass unsere Aktien im Verhältnis dann zu dem, was wir auch an Dividende bezahlen, relativ unterbewertet waren. Das ist auch so. Wir werden jetzt in 23 womöglich die höchsten DAX-Dividendenausschüttungen ever sehen im DAX-Bereich. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, und das ist das, was sich dann eben zum Jahresende dann eben abgezeichnet hat, war eben die China-Covid-Politik, Öffnen der Schleusen, Zulassen von Covid und damit der Versuch zurückzukehren in die Normalität. Ich meine, die chinesischen Aktienmärkte haben uns das ja auch eindrucksvoll gezeigt. Hang Seng, wir waren im Low bei 15, sind jetzt bei 22, also sind 7.000 Punkte. Das ist schon einiges an Performance, was da gezeigt wurde. Sicherlich hat der Hang Seng an der Stelle das aufgeholt, was er im Laufe des Jahres auch kaputt gemacht hat. Und ja, so haben sich die Märkte eigentlich gegenseitig dann, wie die Hosse näht die Hosse sozusagen, dann nach oben entwickelt. Was so ein bisschen hinterhergehinkt ist, ist der S&P. Und da würde ich gerne noch mal einen Moment verharren. Da sind wir jetzt so circa bei 4.000. Handeln da 4.100, handeln da auch so ein bisschen an der 200-Tage-Linie. Und S&P war auch wieder Nasdaq im letzten Quartal eigentlich auch noch mal so ein bisschen gebremst durch die Prognosen der großen Banken drüben in Amerika, Citibank, Goldman und so weiter, die ja eher Rezessionsszenarien an die Wand malen und prognostiziert haben, S&P bestenfalls 3,2, 3,6 und dann zum Jahresende, wenn es gut läuft, wieder bei 4,1. Möglicherweise dreht sich das jetzt alles um. Die Märkte sind insgesamt, also wenn ich mir die Aktienmärkte angucke, und es ist ja alles durchgängig jetzt plus im Januar, sind die technisch eigentlich noch in einer moderaten, vernünftigen Verfassung. Also das kann man gar nicht anders sagen. Das spricht auch einiges dafür, dass das auch noch mal ein bisschen weiter anhalten kann. Insgesamt bin ich aber mit Auslaufen der Dividendensaison, wäre ich eher wieder ein bisschen skeptischer. Aus vielerlei Gründen. Ich glaube, dass die Bewertung momentan oder dieses Bewertungsgap, was wir da im September gesehen haben, was dann auch zu Dividendenkäufen geführt hat, Ich glaube, dass das jetzt auch weitestgehend bereinigt ist. Der DAX ist von rund 11,8 jetzt auf 15.000 gestiegen. Da sind das 3.200 Punkte, wenn ich es richtig rechne. Das ist 3.000, doch stimmt, 3.200 Punkte. Da ist ja schon ein ordentlicher Schluck, was wir da aufgeholt haben. Und genauso wie wir im September fehlende schlechte Nachrichten, die Bewegung nach unten weiter verstärkt hätten, ausgeblieben sind, brauchen wir jetzt, um das fortzusetzen, auch positive Meldungen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von der Unternehmensseite erwarte ich da nichts, weil ich einfach 23 für ein schwieriges Jahr halte, wirtschaftlich gesehen, zum einen. Und zum anderen wird die Gewinndynamik aus meiner Sicht wirklich in 23 nachlassen, und zwar unisono und weltweit. Das Einzige, was uns hier nochmal richtig rausreißen könnte, wäre tatsächlich vielleicht eine vorübergehende Waffenruhe im Russland-Ukraine-Konflikt mit dann damit zusammenhängenden Friedensverhandlungen. Ich glaube, das würde den Markt nochmal befeuern und würde dann natürlich vor allem die Werte befeuern, die dann für den nächsten Schritt, wenn es dann um den Wiederaufbau der Ukraine geht, dann eigentlich vorantreiben könnten. Also dieses Szenario kann ich mir vorstellen, wenn das mit Russland-Ukraine so bleibt. Und viele prognostizieren das ja, dass diese Kriegshandlungen leider noch etwas länger andauern werden. Wird ich im spätestens zweiten Quartalverlauf sicherlich dann auch noch mal von einer etwas höheren Basis, also durchaus noch mal 3, 4% höher, dann eher wieder in den negativen Modus schalten wollen. Wobei da dann auszuloten, wo das münden kann, weiß ich nicht. Aber ich sage mal, 10, 15% Rückschlagspotenzial haben wir dann alle mal. Und dann wäre ja gegenüber Jahresende ja jetzt gar nicht so viel passiert. Ja, also das muss man dann auch so sehen. Ja, aber Kernaussage ist einfach jetzt, wir machen so weiter und es gibt nur einen Weg und der führt nach oben. Das würde ich so nicht befürworten. Aber es hängt halt auch viel von der Inflationsentwicklung und vom Zinsmarkt ab. Ganz klar, Inflationsraten sind in der Tendenz fallend. Wir kommen in Deutschland von über 10, sind jetzt bei 8 Komma. Irgendwas mit 7 Komma wird erwartet und niedriger. Irgendwo wird erwartet, dass wir uns bei 6% einpendeln. Finde ich auch eine optimistische These für 23, würde ich jetzt auch nicht so prognostizieren wollen. Und damit müssten auch die Zinsen eigentlich auch Beruhigung reinkommen. Aber da gerade in der 10-jährigen Rendite und was ein Bund-Future betrifft, der die 10-jährige Rendite abbildet, da ist das Chartbild meines Erachtens nicht auf Besserung gepolt. Also will damit sagen, dass wir im 10-Jahres-Bereich in Deutschland, Europa eher noch höhere Renditen sehen werden. Und das würde den Aktienmarkt dann auch noch mal ein Stück weit ausbremsen. So meine Prognose.
Versuch was zu konkretisieren. Du hast die Inflation angesprochen, sie kommt runter, aber sie bleibt über dem langjährigen Durchschnitt des letzten Jahrzehnts, Fragezeichen, was dann die Notenbanken dazu bewegen müsste, eigentlich noch ein bisschen die Zinsen weiter zu erhöhen. Aber ich höre bei dir raus, nicht mehr so viel. Es gibt ja diejenigen, die sich schon Hoffnung machen, dass die Notenbanken eine Zinswende von der Zinswende in diesem Jahr wieder machen, vielleicht sogar irgendwo zweite Hälfte Zinsen schon wieder senken. Dieser Gedanke, Schutzpatron, Notenbanken für den Anleger, müssen wir den ad acta legen oder teilst du diesen Optimismus, dass da hinten schon wieder was geht in diesem Jahr?
Also, um es von hinten zu beantworten, die Frage, nein, sehe ich nicht, und zwar aus mehreren Punkten. Also wenden wir uns mal kurz Amerika zu. Die Fed hat ja doch eine sehr, ich will es gar nicht so als aggressiv, aber doch eine sehr sehr starken Auftritt bei den Zinserhöhungen eigentlich zeigt. Also sie waren eigentlich von der Seite her sehr konsequent, was sie da getan haben, um diese Inflation einzudämmen. So. Möglicherweise sehen wir eben auch jetzt die ersten Bremsspuren in Amerika zu diesem ganzen Thema. Ich meine, viele Unternehmen haben avisiert, also ob eine Goldman, Amazon und wie sie alle heißen, 10, 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mehr im Grunde genommen Stellen abzubauen. Also es wird sich irgendwann auch im Bereich der Arbeitslosenrate in Amerika wird sich das irgendwann dann zeigen, so dass es einfach leicht steigen wird. Und das könnte natürlich auf den ersten Blick dafür sorgen, dass die Inflationsraten sowohl dort drüben als auch bei uns ein Stück weit einfach nachlassen. So, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber die Kerninflationsrate. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Notenbanken verstärkt einfach drauf gucken. Und da kann man mal mit Sprung nach Deutschland halt einfach sehen, weil die absoluten Inflationsraten kommen zwar schon langsam runter, aber wir haben halt auch gesehen, dass die Kerninflationsrate Deutschland eben nicht in dem Maße fällt. Und ich glaube, gerade im Blick auf Amerika, wo ja tatsächlich dieses Szenario, wie du es gerade beschrieben hast, fallende Zinsen, vielleicht sogar tatsächlich wieder Zinssenkungen im zweiten Halbjahr, das ist ja auch sehr, sehr stark gespielt worden. Das heißt also, auch da wieder Umkehr zu September. Es geht ja auch immer um Stimmung, ja, und was hat der Markt schon eingepreist? Ist die Situation eigentlich, dass die Inflationsrate und auch die Kernraten, die müssen jetzt zügiger fallen und spürbarer fallen, um dann auch dieses Szenario und diese Begleitmusik dann tatsächlich auch zu untermalen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir über die Zweit- und Drittrundeneffekte, die wir an echt total vielen Stellen sehen, bin ich davon nicht überzeugt, dass das eintreffen wird. Klar, wir haben jetzt Basiseffekte, wir haben jetzt auch nachlassende Rohstoffpreise, das ist richtig. Wir haben aber eben auf der anderen Seite eben diese Zweit-Drittrundeneffekte. Ich meine, es gibt kaum ein Unternehmen, was jetzt nicht die Situation genutzt hat, um nochmal kräftig die Preise zu erhöhen. Und das wird sich dann auch meines Erachtens niederschlagen. Heißt also, zweistellige Inflationsraten, wie wir sie mal gesehen haben, glaube ich, sind da weg von. Aber so eine schnelle nachlassende Inflationsraten, wie wir das alle hoffen, erwarten, um dann eben auch Zinssenkungen auszulösen, sehe ich für 23 nicht.
Ich versuche das mal zusammenzufassen. Einen Durchmarsch, weiter so positiv wie die ersten Wochen, höre ich da nicht raus. Du bist auch der Ansicht, dass der Jahresauftakt vielleicht etwas sehr euphorisch war. Traust dem Eis nicht so ganz, auf dem wir da derzeit stehen. Du hast wahrscheinlich sogar Verständnis dafür, wenn der ein oder andere jetzt schon die Bücher zumachen wollen würde und sagen würde, auch wenn das für das Jahr das Jahresergebnis ist, dann war es auch nicht schlecht und ich sage es gerne ein. Er muss sich aber auf Volatilität einstellen, vermutlich, aber am Ende per Saldo ein ordentliches Börsenjahr im Sinne eines positiven Ertrages und nicht noch ein Katastrophenjahr wie das letzte hinterher. Habe ich dich da richtig zusammengefasst?
Ich will hoffen, dass es nicht wieder zu einem Katastrophenjahr wird. Das ist richtig. Und aktives Management ist ja oberste Bürgerpflicht. Genau das.
Oberste Bürgerpflicht. Damit komme ich natürlich zu der Frage, was tun, sprach Zeus. Also, ihr habt viele Vermögensverwalter, Berater, die euch auch fragen, was würdet ihr tun? Wie sieht vor diesem Hintergrund deines Erachtens diese berühmt-berüchtigte intelligente Diversifikation, von der wir in den letzten Wochen immer wieder an verschiedenen Stellen hören, wie sieht die aus, mit der man sich gegen die Zukunft, die man nicht kennt und nur erwartet, am besten schützen kann?
Ja, was raten wir? Im Grunde genommen in zweite Kategorien denken, wenn wir uns dem Rentenmarkt zuwenden, dann sehen wir ja, dass wir hier im 5- und 10-Jahres-Bereich irgendwas zwischen 2 und 2,20 aktuell bekommen. Also ich meine, das muss man sich halt auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gerade im 10-Jahres-Bereich haben wir vor einem Jahr um die Zeit noch über minus 0,20 diskutiert. Und das merken wir halt auch im Rentenmarkt, ne? Es sind also auch viele dabei, die sich jetzt da positionieren und sagen, okay, ich habe hier einen risikolosen Zins, also da rein investieren. Also folglich ist es eigentlich nur folgerichtig, eben hier Fonds aus dem Rentenbereich mit kurzen Laufzeiten zu wählen, aber auch da ordentlich zu mischen, da eben auch nicht alles nur auf Staatsanleihen, sondern eben auch in Fonds, die eben gemischt sind mit Unternehmensanleihen und eben auch gerne mit Pfandbriefen und Hypothekenanleihen. Also das wäre so das eine von der Ausgangsbasis. Also zum Beispiel so ein Lloyd-Fonds, Sustainable Yield Opportunities wäre so ein Beispiel. Da ist halt innen drin eine Duration von 3,45 Jahren. Also das wäre zum Beispiel so ein Klassiker, den man da an der Stelle nehmen könnte. Auf der anderen Seite sind solche Zeiten auch immer wieder mal Zeiten, wenn man sagt, Rezession vorbei oder absehbar, dass die Rezession vorbei ist, Inflation nachlässt, ist das auch sicherlich mal ein Thema für Small Caps, um das Thema auch mal wieder anzugehen, weil die haben ja, sind doch ganz gut unter die Räder gekommen. Das zum einen. Und zum anderen, wenn man an USA, an den USA-Aktienmarkt glaubt, und ich bin da ein großer Fan im Moment von, und zwar hängt es einfach damit zusammen, dass die Märkte da einfach, also gerade S&P für mich technisch irgendwie sauber, sehr, sehr sauber handelt. auch die Prognosen. Wir sehr viele Häuser haben mit Prognosen, die eben auch über Wirtschaftsszenarien und damit einhergehend S&P halt einfach berichten. Und deswegen bin ich da auch ein Fan von, auch unter anderem durch die Maßnahmen, diese Inflation Reduction Act, den Amerika auf den Weg gebracht hat, mit fast auch nochmal einer halben Billion Dollar Zuschuss, weil da halt einfach mehr Musik ist und weil einfach, glaube ich, von der Zinsseite her die Amerikaner uns halt einfach voraus sind und auch früher aus dieser Krise wieder rauskommen werden. Also insoweit wäre so US Large Cap, JP Morgan zum Beispiel, America Equity A, wäre zum Beispiel eine ganz gute Geschichte, wo wir sagen, da könnte man durchaus mal drauf gucken. Allerdings, und auch klare Aussage, bitte den S&P nochmal beobachten. Da würde ich dann auch wirklich nochmal gucken, bis das Rezessionsszenario tatsächlich eintritt und wir da vielleicht tatsächlich nochmal in Richtung 3,5, 3,2 im Index, wenn wir dahin marschieren, ist das sicherlich auch nochmal etwas, wo ich nochmal reingehen würde.
Wenn man über die USA und den Aktienmarkt diskutiert, stellt sich unweigerlich auch die Frage nach dem Comeback der großen Tech-Aktien. Siehst du das? Ist das ein Investment wert, da jetzt drauf zu setzen, dass sich die großen Techs wieder erholen?
Also per Saldo schon, ist immer nur die Frage, von welchem Niveau ausgehend. Ne? Ich meine, gucken wir mal Tesla, ja. Was mit Tesla passiert ist, die haben sich ja mehr als die Drittel zum Jahresende, sind erheblich unter die Räder gekommen, haben jetzt nochmal so eine klassische 30, 40% Reaktion von da unten raus gemacht. Die Unternehmen, die sind ja nicht schlecht. Die Frage ist halt einfach nur, was war Überbewertung, was ist Überbewertung und wo kommen die mal in ein Fahrwasser, wo sie wieder, ich sag mal, so vernünftig bewertet sind, um daraus auch ein langes Investment zu machen, ja. Und da bin ich mir im Moment noch nicht sicher, ob wir da den richtigen Zeitpunkt erreicht haben.
Ein Thema, das du nicht angesprochen hast, soll der letzte Teil zu dieser Portfolio- und Marktthematik sein. Schwellenländer, hast du nicht drüber gesprochen? Du hast eben mal gesagt, ja, China, Wiedereröffnung nach Covid. Inwieweit, welche Rolle sollten Schwellenländer spielen? Die haben ja unter einem enormen Liquiditätsabfluss im letzten Jahr, aber eigentlich schon in den letzten Jahren gelitten. Und da die Frage, siehst du da den Turnaround und sollte man das wieder höher gewichten, zumindest operativ?
Naja, also auch da wieder in die Richtung reinzunehmen, ist glaube ich auch nicht verkehrt, aber du hast es halt gerade angesprochen, wenn man jetzt mal in Richtung Asien mal rüber guckt, wäre halt nach wie vor China mein Favorit, ganz klar.
Okay.
Weil da ist halt einfach meist Musik drin und die haben halt schon viele, viele Krisenthemen, die sie halt einfach hatten, die haben sie einfach hinter sich gelassen. Überleg mal, wir haben vor 2 Jahren haben wir dieses Immobilienkrisenthema diskutiert, besprochen. Da waren ja auch schon einige Unternehmen kurz vorm Kollaps, da waren wir am Hang Seng noch bei 30.000. Ich meine, auch die Dinge fangen an, sich zu normalisieren und wieder zu stabilisieren. Und insoweit ist das eigentlich so ein Stück weit mein Favorit. Aber ich bin da auch persönlicher Fan von. Also das mag da auch sicherlich dann nicht ganz objektiv sein.
Gut, nachdem wir wissen, wie die Märkte weiterlaufen, Disclaimer in allen Ehren am Ende des Podcasts, habe ich mir gedacht, ich spreche mit dir noch über zwei Themen und Schlagzeilen, die in den letzten Tagen und Wochen durch die Presse gingen, nämlich Nachhaltigkeitspräferenzen. Die Abfrage wird auch für Vermittler verpflichtend. Stichwort Finanzanlagenvermittlungsverordnung. Zwar noch nicht so ganz klar wann, aber es kommt dann jetzt. Wie kommentierst du es und was heißt das für euch bei der BCA und bei der Bank für Vermögen?
Naja, in der Bank für Vermögen haben wir ja die Situation schon seit 1.8., dass wir diese Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen müssen. Das tun wir auch. Wir waren auch zum 1.8. mit unserer Software soweit, das voll digitalisiert dann eben auch abbilden zu können, da entsprechende Fragen zu stellen, um dann eben auch zu einer Fondsselektion zu kommen, die jetzt auch abgeschlossen ist, weil wir jetzt immer mehr Daten bekommen und immer mehr Daten da einfach verwenden können, um dann auch entsprechende Kriterien bei der Auswahl, bei der Fondsauswahl dann zu bemessen und dann auch entsprechend Fonds zu filtern. Das ist der eine Punkt. Der 34F-Makler war bisher ja noch befreit, wobei wir auch seit 1.8. auch immer auch dem 34F-Makler den Hinweis gegeben haben, du musst das nicht machen, du kannst das machen, wir empfehlen es, das zu machen, weil es kommt so oder so. Und ich glaube, es kann dahinstehen, ob das jetzt der 1.3., 1.6. oder 1.7. ist. Ich glaube, dass das in der 5HMV verankert werden wird. Ja, ich weiß, das war irgendwie mal in Richtung März geplant. Jetzt ist es, glaube ich, Richtung Sommer geplant. Ich glaube, diese Umsetzung kommt. Und am Ende des Tages, auch da bleibe ich ganz pragmatischer Ansatz. Wir haben viele Makler, die sagen, ich habe die Kundschaft, die will das nicht, die interessiert das nicht. Da könnt ihr halt ein Nein ankreuzen oder könnt genau das ankreuzen. Es gibt aber auch eine große Anzahl von Kunden, die das wollen, die das auch proaktiv wollen. Und am Ende des Tages wird der Berater dann mit der Frage aus der Kundensicht heraus möglicherweise konfrontiert und da muss er halt sprechfähig sein. Und deswegen ist meine Empfehlung, ob man jetzt diesem Thema zugewandt ist, ob man dem Thema nicht zugewandt ist, bitte machen, sich dieses Themas annehmen. Wir bieten Schulungsformate an, 3 Stück an der Zahl, einmal eben Basiswissen, einmal eben Expertenwissen und dann im Grunde genommen einfach auch nochmal Spezialwissen, wo wir auch in Workshops noch mit den Kollegen zusammenarbeiten und Themen erarbeiten. Weil uns ist einfach wichtig, dass der Berater mehr Sprech in dem Bereich halt hat als der Kunde. Ich finde es anstrengend, wenn der Kunde immer mehr weiß als der Berater. Und deswegen machen wir das. Und deswegen meine Empfehlung, jeder Berater sollte sich damit kritisch auseinandersetzen und sollte es dann eben auch anwenden. Egal, ob er dazu gesetzlich verpflichtet ist oder nicht.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Was mich zur zweiten Meldung bringt, Diskussionen über das Provisionsverbot, die kennen wir so regelmäßig, wie das bekannte Murmeltier grüßt. Nichtsdestotrotz wird das mal intensiver diskutiert, mal weniger intensiv. Derzeit auf sehr hoher Bühne. Eine Vertreterin der EU-Kommission, die sagt, sie hält das für richtig, sie will das. Ein deutscher Finanzminister, der sagt, nein, wir wollen das nicht, das hätte einen so weitreichenden Impact, das ist auch nicht notwendig. Wie wahrscheinlich erachtest du vor dem Hintergrund des derzeit Gesagten eine Einführung eines Provisionsverbotes oder bleibt das ferne Zukunftsmusik?
Tja, also wenn ich ganz ehrlich bin, also eine Prozentzahl werde ich nicht angeben an der Stelle, das mal vorausgeschickt. Aber ich will eines sagen, mich treibt dieses Thema um und ich habe Bauchkrummeln. Weil mit dieser Intensität und so intensiv, wie es gerade diskutiert wird, hat das aus meiner Sicht bisher noch nicht stattgefunden. Und auch die Tatsache, dass sich Finanzminister, und das war ja nicht nur der Christian Lindner, der da eingeschritten ist, sondern es waren ja auch andere Finanzminister aus anderen Staaten, ich glaube Italien, Frankreich, sind ja auch dazwischen gegangen, haben gesagt, wir wollen das alles nicht. Also das hat so in der Form, glaube ich, auch bisher noch nicht stattgefunden. Also man muss das Thema ernst nehmen. Wenngleich ich die Punkte, die dahinter stecken, es umsetzen zu wollen, mir nicht klar sind. Also für mich hat das auch immer so ein Stück weit eine ideologische Komponente. Man muss das mal wirklich so hart sagen, weil es hat mit Kleinanlegerschutz aus meiner Sicht überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil, die Verbände haben ja auch teilweise schon widerlegt, dass dieser Weg ein Irrweg ist, also dass das den Kunden à la longue eher teurer kommt als günstiger. Und ich glaube, dass man da auch noch in einer Denke von keine Ahnung wann irgendwo verhaftet ist, weil wir wollen uns doch mal nichts vormachen. In der Fondswelt, wo wir unterwegs sind, ob da jetzt eine Vertriebsfolgeprovision bei 0,6 oder 0,62 oder 0,63 ist, das kann doch dahinstehen. Also weder das eine schafft einen Kaufanreiz, noch das andere führt dazu, einen Fonds nicht zu empfehlen. Sondern die Berater sind, und das kann ich wirklich auch für unser Haus und für unsere Partner hier so sagen, die Partner, die hier unterwegs sind, beraten nach Assetklassen und nach den üblichen Kennzahlen und nicht nach Provisionen. Es ist ein Trugschluss, wenn die EU-Kommissarin glaubt, dass das der Treiber ist und die Grundlage, um hier ein Provisionsverbot herbeizuführen. Ich meine, sie führt ja noch weitere Punkte an. Und das finde ich ja sowieso, da kann ich ja nur im Kopf schütteln. Also es werden 2 Länder angeführt, unter anderem UK, wo ja jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen das 10-jährige Abschaffung der Provisionen halt war. Der AfD hatte ja gestern darüber berichtet. Und ich kann einfach nur im Kopf schütteln, dass hier auf ein Land referenziert wird, was es uns damals auch ein Stück weit näher in die EU reingebracht hat, was heute überhaupt nicht mehr EU-Mitglied ist. Also da kann ich nur einfach sagen, das ist ja alles völlig wirr, was da gerade abgeht, ja. Und dann wird jetzt auch nach Holland angeführt, ja Mai. Aber am Ende des Tages, es wird hier versucht, Strukturen zu zerschlagen an einer Stelle, wo es überhaupt nicht notwendig ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Moment für dieses Agieren auf EU-Ebene und ich glaube, wir haben in der EU ganz andere Themen, die wir mal angehen sollten. Ich habe für dieses Vorgehen null Verständnis. Und ich hätte auch null Verständnis, wenn mich das Thema nichts angehen würde. Aber wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass man sich eines Besseren besinnt und endlich mal Abstand nimmt von den Themen, weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, wenn wir uns mal die letzten 10 Jahre mal angucken, was da an Regulatorik auf uns alle eingeprasselt ist. Und da gehe ich jetzt gar nicht mal auf die Bank für Vermögen. Da ist das ja noch extremer, ja. Aber alleine auf den 34F-Makler, was da alles eingeprasselt ist und was der umgesetzt haben muss. Und es ist sowas von hochprofessionell, wie das mittlerweile abläuft. Und wie gesagt, ehe ich mich jetzt noch weiter aufrege, kann ich nur sagen, ich verstehe diese Diskussion nicht und ich hoffe, dass dieses Thema hoffentlich bald wieder von der Agenda verschwindet.
Frei nach dem Motto, habt ihr sonst keine anderen Probleme? Tja, ein Podcast Ende Januar, Anfang Februar bringt es natürlich auch mit sich, mal einen Blick auf das, was in diesem Jahr nicht nur an den Märkten, sondern gerade auch auf eurem Vorhabenlisten steht, zu werfen. Mit anderen Worten, was sind die Themen, die euch in diesem Jahr bewegen werden, mit den Beratern zusammen? Wo werdet ihr sie personell und technisch unterstützen? Und was sind die großen Events, auf denen ihr auftreten wollt?
Ja, also nachdem wir jetzt in den letzten 2 Jahren ja unsere Beratungssoftware umgestellt haben, auch nochmal unsere Mannschaft im Investmentbereich und im Bankbereich signifikant verstärkt haben, sind jetzt die nächsten 2 Jahre eigentlich geprägt, die Dinge in den Markt rauszutragen. Also für uns gibt's das Thema ESG in der Beratungsstrecke Nachhaltigkeit, wir haben es gerade besprochen, ist für uns ein Riesenthema, weil wir in dem Bereich schon längere Zeit unterwegs sind, uns, glaube ich, ganz gut auskennen und da auch jede Menge Mehrwert für unsere Partner generieren und auch transportieren können. Ja, das ist der eine Punkt. Wir werden in diesem Jahr in Angriff nehmen, weiter Beratungs- und Portfolio-unterstützende Tools fertigzustellen und dann auch dementsprechend anzubieten. Wir werden auch gucken, was auf der Produktwelt sich da einfach so an neuen Gelegenheiten und Möglichkeiten ergibt. Also Stichwort ELTIF, ja, European Long-Term Investment Funds, ist bei uns ein ganz großes Thema dieses Jahr. Das ist ja so eine Mischung aus AIF und UCITS-Fonds. Also eigentlich ist es ein AIF, allerdings eben mit Kennnummer und eben auch mit einem Zugang mit kleineren Losgrößen, 10.000 Euro. Und da hat ja eine Reform stattgefunden. Also da wird auch dem Privatanleger eben die Möglichkeit gegeben, eben in diesem Sektor, der im Grunde genommen eigentlich nur großen Wealth Management Kunden vorbehalten war, hier zu investieren. Ob das als Private Equity ist, ob das Impact Investing oder Infrastrukturprojekte sind, das lässt sich in diesen Projekten eigentlich ganz gut abbilden. Und das ist eine Asset-Klasse, die uns interessiert, die auch unsere Partner interessiert. Da sind wir dran und da werden wir auch mit dem einen oder anderen Thema und Neuerung, glaube ich, aufwarten können in der nächsten Zeit, so dass unsere Partner hier eben auch für ihre Kunden eben auch nochmal anfangen können, die Portfolien nochmal besser zu diversifizieren, wie ich meine, ja. Und das alles werden wir natürlich raustragen. Wir haben ja den Fondskongress, wo wir ja auch wieder vertreten sein werden mit einem Vortrag. Wir haben dann im Q2, Ende Q2, unser Top-Partner-Meeting, unser Heimspiel. Wir haben einige Investment-Fokustage, wir haben unsere Advisor-Tage, wo unsere ganzen Advisor, die Private Investing, die Vermögensverwaltung in unserem Haus im Grunde genommen advisen, werden wir vorstellen, die können sich da präsentieren. Also insoweit haben wir viel mit unseren Partnerinnen und Partnern vor, machen viel und hoffen dann, dass wir neue Kunden, neue Partner begrüßen können im Laufe des Jahres, um einfach auch wieder weiter zu wachsen.
Also gerade das Thema ELTIF finde ich unglaublich spannend, wird dieses Jahr an verschiedenen Stellen auch bei uns Thema sein. Ich denke mal, dass wir das zu einem der Schwerpunktthemen vielleicht unseres nächsten Podcasts mal machen, um das dann da zu diskutieren. Denn sowohl was die Produkte angeht, ihre Ausgestaltung, als auch was ihre Lagerfähigkeit angeht und die Frage, wie andere sie lagerfähig machen, da hängt ja vieles dran. Und ich glaube, da haben wir ein Ja, mit Sicherheit ein podcastfüllendes Gesprächsthema schon fürs nächste Mal. Und wir werden ja auch das nächste Mal kurz hinter dem Funkkongress liegen, nach meiner Taktung bei der Aufzeichnung. Und haben dann wahrscheinlich auch von dort den einen oder anderen Gedankenimpuls, den wir mit in die Sendung nehmen können und dann diskutieren können. Frank, ich danke dir für heute. Ich bin hochgespannt, ob deine Prognosefähigkeit weiterhin so untrüglich ist, wie sie es die letzten Monate gewesen ist. Das werden wir dann auch in 3 Monaten zumindest in der Tendenz beurteilen können. Und ansonsten sage ich einfach den Zuhörern, danke fürs Zuhören. Nutzen Sie die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren, wenn Sie diese Folge nur zufällig gehört haben. Und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein beim Podcast Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpools BCA. Ihnen noch einen schönen Tag.
Björn, dir und den Zuhörern und Zuhörerinnen, ja, recht herzlichen Dank. Tschüss.